Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ein neues Buch stellen wir Ihnen an dieser Stelle jeden Tag vor, also zumindest Montag bis Samstag. Ein ganz neues Genre haben wir selten zu bieten. Gibt das ja auch schon so viele, aber mir war das neu. Wir widmen uns jetzt dem Genre Grippe-Roman. Petrov hat Fieber heißt das in Deutschland jetzt gerade neu erschienene Buch des russischen Schriftstellers, Mechanikers, Hausmeisters, Klempners, Journalisten und Übersetzers Alexei Salnikov. Unser Kritiker Jörg Plath hat es, das ist mein Eindruck zumindest, Herr Plath, gesundheitlich unbeschadet gelesen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Also Petrov ist ja nicht unbeschadet, er hat Fieber. Was macht er mit diesem Fieber?
Er nimmt ein, was er kriegen kann. Er durchstöbert alle möglichen Apotheken, Hausapotheken. Und man bekommt eine ganze Zahl von Medikamenten aufgezählt. Aspirin, Analgin, Paracetamol, Antigrippin, Zelonka, Corvalol, Valocordin, Clonidin. Und es gibt auch das schöne Wort Adrenaline für Koffeintabletten. Also er nimmt es einfach ein, was er kriegen kann, spült es mit Tee und Wodka herunter. Und es kassiert eben diese Grippe, diese Infektionskrankheit Mitte der Nullerjahre in Sverdlovsk am Ural. Petrov ist krankgeschrieben und da er nun alles eingenommen hat oder auch weiterhin einnimmt, treibt er sich durch die Stadt und trifft Bekannte, findet sich dann mit einem von ihnen, mit Igor, wieder in einem Leichenwagen, wo er über dem Sarg und also über dem Toten dann einen Wodka nach dem anderen hinter die Binde kippt mit Igor. Dann treffen sie einen Dritten, der Pegel steigt weiter und so weiter. Und morgens findet er sich morgens eiskalt im Auto wieder, wacht auf und tollt sich. Übrigens wie später auch die Leiche, er steht wieder auf.
Gut, ich weiß jetzt schon relativ viel über den Mann und ja. Ich weiß vor allen Dingen fast vollständig, welche Medikamente er ausprobiert. Ich kannte sie nicht alle, muss ich zugeben. Aber es stellt sich trotzdem die Grundsatzfrage, wer ist denn überhaupt dieser Petrov?
Er ist ein Automechaniker und er ist auch ein Comiczeichner und er ist ein Träumer, glaube ich. Er hatte schon als Kind das Gefühl, das Gedächtnis verloren zu haben und mit ihm auch jeden Halt. Da gibt es eine schöne Formulierung, man habe in seinen Kopf ein Dir eingesteckt und wieder rausgezogen. Und es gibt so eine blasse Erinnerung daran, was da eigentlich geschehen ist. Auch am letzten Abend übrigens. Und daher hält er dann auf seinen Gängen und Fahrten durch die Stadt. Und die Stadt ist in Schnee und Eis erstarrt oder es schneit dauernd. Also ihre Konturen verschwimmen sowieso. Augen und Nase und auch die Ohren so weit offen wie möglich. Und das sorgt für sehr viele konkrete Wahrnehmungen. Für uns vom Alltag in Sverdlovsk, aber auch von den Unterhaltungen der Leute miteinander. Und außerdem ist er auch Comiczeichner und dann gibt es diese eskapistische Ebene, wo er ohne künstlerische Ambitionen, aber offenbar sehr gut, von einem Jungen zeichnet, der Außerirdischen aus der Patsche hilft, um dann, nachdem er ihnen geholfen hat, wieder zurückzukehren in seine aussichtslose Situation auf der Erde. Also man merkt, er ist Fatalist, er ist auch Eskapist und er ist auf der Jagd nach dem Augenblick, den er aber sofort wieder vergisst. Und das ist natürlich wunderbar für uns. Wir haben so eine stoische Lebenshaltung und wir haben diese post-sowjetische Wirklichkeit, die uns dauernd hereinschneit. Und das schenkt in dieser Kollision einfach uns heitere Augenblicke. Das erinnert ein bisschen an die Popliteraten mit der Aufmerksamkeit für den Alltag. Aber es gibt zugleich eben auch eine ganz andere Ebene, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Und ein Erbe ist auch, und das ist auch wunderbar, ein Erbe des Sozialismus ist diese erstaunliche Belesenheit aller Figuren. Also die kennen Nabokov und Bret Easton Ellis und Harry Potter und die sowjetischen Kinderbücher, die einem auch im Anhang dann kurz noch erklärt werden, jedenfalls die Autoren erklärt werden. Und sie reformulieren auch, das ist so ein Beispiel für den Witz in diesem Buch, diesen Satz von Tschechow über das Gewehr, das auf der Bühne, wenn es auf der Bühne auftaucht, auch benutzt werden muss irgendwann im Stück. Sie reformulieren diesen Satz und sagen, wenn der Held zu Beginn eines Stückes eine Tablette schlucke, darum geht's ja darum, dann müsse sie am Ende unbedingt wirken.
Ich würde aber gerne nochmal auf das Thema Alkohol zurückkommen, aber auf eine ganz sachliche Art und Weise, weil Sie haben ja schon ein bisschen erwähnt, was einem da als bekannt, Sie haben Popliteratur erwähnt. Ich musste eher an Jerofejew denken, einen Roman, Grippe wüsste ich jetzt nicht mehr, aber Alkohol spielt da eine große Rolle, Reise nach Petuschki. Ist das zumindest von der Atmosphäre her hier so ein bisschen ähnlich in diesem Buch?
Ja, teilweise. Das ist auf jeden Fall diese Mischung aus Lakonie und Schlendrian und Witz und Ergebenheit. Und die erinnert an diesen Kultroman. Aber Petrov ist ja nicht allein. Es gibt eine Frau, Petrova, und ein Kind, Petrov Junior, also exemplarische Figuren ohne Namen. Und die sind zwar geschieden, die beiden Mann und Frau, aber das hat ihre Beziehung nicht wesentlich verändert. Und Petrova denkt eigentlich ähnlich wie ihr Ehemann, aber sie hat darüber hinaus eine wirklich veritable Mordgelüste. Und der Erzähler ist ihr auch in einigen Kapiteln nahe, wie er auch einer anderen Figur noch nahe ist, und sonst immer Petrov. Also man kriegt auch so verschiedene Facetten dieses Blickes auf den Alltag in Swetlowski mit. Und neben den Mordgelüsten von Petrova ist auch Igor, dieser erste Trinker, den ich eben erwähnt habe, von dem ist auch Abgründiges zu hören. Der stellt sich gleich als Gott Hades vor und er ist auch Petrov für eine Lebensrettung dankbar, von der dieser gar nichts weiß. Und dann gibt es darüber hinaus noch Männer und Frauen, die auch irgendwie quer miteinander liegen. Die Frauen glauben nämlich den Männern gar nichts, schon gar nicht dieses Wodka trinken im Leichenwagen und dass die Leiche wieder auferstehht. Also es reibt sich dauernd.
Bevor wir jetzt noch tiefer in die Person und es dann sehr, sehr russisch wird, weil das geht mir immer so bei russischen Romanen, dass ich irgendwann das Personenregister brauche, nicht bei allen, aber
auch. Nein, aber Petrov und Petrova
kann man das sagen, Schwierigkeiten. Das kann ich mir merken. Aber was ich ja interessant finde, ist, das spielt ja eben nicht in Moskau oder in St. Petersburg, sondern es spielt eben, wenn auch in einer Stadt, nicht auf dem Land, so wie ich sie verstanden habe, Swetlowska, aber spielt halt mitten im Ural. Welche Rolle, wo sich der Autor gut auskennt, erlebt er selber auch nicht im europäischen Teil der Sowjetunion. Welche Rolle spielt dieser Ort für den Roman?
Der ganze Ural ist da auch mit gemeint. Es wird auch von der Provinz berichtet und die ist abgehängt. Das muss man einfach sagen. Und das Gefühl der Leute ist auch, sie sind abgehängt. Sie sind in Swetlowsk noch einigermaßen nah dran. Sie erleben einiges, aber sie kommen vom Dorf und sind weg. Und deswegen ist dieser ganze Roman auch so eine, ich finde, eine Allegorie auf eine atomisierte und orientierungslose Gesellschaft, post-sowjetische Gesellschaft, die sich erst orientieren muss, in die jetzt westliche Waren, westliche Verhaltensweisen hineinströmen und sich mischen mit den sowjetischen.
Dankeschön. Jörg Plath war das über Petrov hat Fieber. Der Roman von Alexei Salnikov ist in der Übersetzung von Bettina Kaibach im Surkamp Verlag erschienen. Es sind, das muss ich jetzt mal sagen, 368 Seiten. Ist, glaube ich, im Kopf verplant, würde ich schätzen. Statistisch gesehen 65 Seiten pro Medikament, wenn ich richtig mitgezählt
habe. Nein, weniger.
Wir rechnen uns nicht aus, wie viele Flaschen Wodka auf die Seiten passen. Ich sage Ihnen aber gerne, dass das Buch 25 Euro kostet und dass Sie nüchterne Informationen dazu auch unter deutschlandfunkkultur.de finden.